Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 16. April 2024. Heute eine ganz kurze Nacht für mich, denn das Sechseläuten hat gestern stattgefunden mit abendlichen Auszügen und Umzügen und wunderbaren Festivitäten und geselligen Höhepunkten unter den Zünftern in der Stadt Zürich. Und gestern gab es eine Weltpremiere. Zum ersten Mal seit Journalistengedenken ist der Böck stehen geblieben. Windböen haben ein Feuer verhindert. So konnte auch nicht gemessen werden, wann nun der Kopf des Böcks explodiert, was die Wetterexperten in existenzielle Verunsicherung gestürzt hat. Denn jetzt ist überhaupt nicht mehr klar, auf was für einen Sommer wir da zusteuern. Je schneller der Böck explodiert, desto wärmer soll es ja werden. Das sind wissenschaftliche Erkenntnisse, die natürlich dem zugrunde liegen. Unerschütterliche Erfahrungswerte. Aber jetzt ist alles unklar und die Zürcher Wetterfrösche, sie sind zutiefst derutiert. Nun, der Entscheid meines Erachtens klar zu verantworten, die Windböen waren wirklich stark und Funkenflug ist gefährlich. Also da hätten auch unabsehbare Schreckensereignisse stattfinden können. So blieb es bei der Enttäuschung vor allem für die Kinder, aber auch für die vielen tausend Zuschauer. Unglaublich, wie sich da Menschenmengen gedrängt haben in der Zürcher Innenstadt, vor allem an der Bahnhofstrasse, der entlang die prächtig kostümierten Zünfter defilierten bei bester Stimmung und auch bei stabilem Wetter. Es hat am Morgen noch geregnet bis in den Nachmittag hinein, doch dann hielt es wunderbar die äußerlichen Bedingungen groß, die Freude und unerschöpflich der Blumenregen, der da über den Zünftern niederging. Viele Ehrengäste aus Politik, Showgeschäft, Sport, sogar der Gregor Gysi aus Deutschland war dabei. Ich konnte mich leider nicht mit ihm unterhalten, habe ihn nicht gesehen. Auf dem Sechseläutenplatz, einstmals Sechseläutenwiese, wäre sehr gespannt gewesen, wie da dieser Berliner Linkspolitiker, allerdings mit Schweizer Wurzeln, auf das Fest reagiert hätte. Die Botschaft des Sechseläutens an die Welt: pflegt das Gewerbe, pflegt das Unternehmertum, denn es waren die Zünfte, die Handwerker, die Gewerbler, die Unternehmer, die Gewerbetreibenden, die unsere schönen Städte, unter anderem Zürich, aufgebaut haben. Eben nicht diese Politapparatschiks, die sich heute da aufplustern und aufspielen. Das Sechseläuten letztlich auch eine große Hommage an die Wertschöpfungskraft, an die kulturbildende Kraft des Gewerbes. Das wird heute leider allzu oft in den Medien, in der Politik überhaupt nicht mehr zur Kenntnis genommen. Dabei muss man dieses Gewerbe, muss man die Wirtschaft eben schätzen und hochhalten und pflegen, denn wenn es der Wirtschaft nicht gut geht, dann geht es eben niemandem mehr gut, dann bricht im Grunde alles zusammen. Also die zivilisatorische Kraft des Gewerbes, das ist die Botschaft letztlich des Zürcher Sechseläuten. Und an dieser Stelle muss ich eine Korrektur einfliegen. Ich habe gestern gesagt, die einzige Schweizer Stadt, die bürgerlich regiert würde, das sei Lugano. Stimmt natürlich nicht, ich wurde sofort korrigiert. Zug natürlich, unweit von Zürich, wird auch bürgerlich regiert, der ganze Kanton mit großem Erfolg. Und das ist auch ein Beispiel, dass eben wirtschaftlicher Erfolg nicht eine Glückssache ist oder Zufall oder eine Frage der geografischen Situierung, sondern eben der bewussten politischen Entscheidungen. Und im Kanton Zug haben gewirkt bürgerliche Politiker, liberale Politiker, konservative Politiker, die darauf geachtet haben, dass es eben den Milchkühen gut geht, dass es attraktiv ist für die Wirtschaft. Und die von links da immer wieder angetönten Abgesänge und Klagelieder, dass hier ein sogenanntes Race to the Bottom stattfinde und dass man da mit tiefen Steuern sozusagen eine Auszehrung des Gemeinwesens betreibe, das stimmt nicht. Das ist nachweislich widerlegt. Man kann das besichtigen, also der Kanton Zug, auch der Kanton Obwalden oder Nidwalden, das sind Beispiele für Kantone, für Städte auch, die bewiesen haben, dass man mit einer klugen, bürgerlichen, liberal-konservativen Politik eben tatsächlich einstige Wohlstandsnachteile aufholen bzw. überkompensieren kann, in dem Sinn, dass diese Kantone heute sogar größere und verkehrstechnisch besser gelegene Kantone wie Zürich überflügelt haben. Aber eben nicht nur Lugano wird bürgerlich regiert, sondern eben auch Zug. Bitte verzeihen Sie da vor allem auch eine Entschuldigung an die Zugerinnen und Zuger, die da unermüdlich jeden Tag krampfen und arbeiten und eben auch bürgerlich regiert werden. Die Bürgerlichen, bleiben wir gleich dabei, holen sich im Nationalrat die Rütliwiese zurück. Interessant, ein Vorstoß des SVP-Fraktionschefs Thomas Eschi ist vielleicht auch zur Überraschung des Motionärs selber angenommen worden vom Nationalrat, auch mit den Stimmen der FDP. Man möchte, dass die Eidgenossenschaft, dass der Bund wieder die Kontrolle, die Verwaltung übernimmt, der Wiege der Eidgenossenschaft, der Rütliwiese am Vierwaldstättersee. Diese Rütliwiese wird seit rund 100 Jahren verwaltet von der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft. Aber da hat es eben Misshelligkeiten gegeben in letzter Zeit. Auch politische Vorwürfe, da würden sich ein paar Linke allzu sehr austoben auf dieser Rütliwiese, das Ganze ins Progressive, gendermäßige, halbvergrünte und internationalistische hineindefinieren und der eigentliche Charakter dieser Rütliwiese würde da buchstäblich sich in Luft auflösen. Und diese Kritik ist nicht von konservativen Kreisen allein geäußert worden, etwa in der SVP, sondern eben auch über die SVP hinaus bei der FDP und zum Teil auch bei der früheren CVP. Und das ist der Hintergrund, warum im Nationalrat, wenn auch knapp, diese Motion Eschi durchgekommen ist. Jetzt entscheidet natürlich der Ständerat, wir werden sehen, aber wäre interessant, sicherlich nicht gesagt, nicht gesichert, dass alles nachher optimal läuft, wenn der Bund diese Verwaltung wieder übernimmt, aber wenigstens wäre der Parteienproporz die Konkordanz gewährleistet, sodass da nicht einfach eine Gruppe sich exklusiv da gewissermaßen austobte. Wir werden sehen. Die Birkenstock-Friedensfarce, die institutionalisierte, manifestierte Lebenslüge des Bundesrats Ignazio Cassis, der mit der Brechstange jetzt versucht, hier eine Friedenskonferenz in die Schweiz zu holen. An dieser Friedenskonferenz ist so ziemlich alles falsch, was falsch sein kann. Erstens ist die Schweiz nicht mehr vollständig neutral. Das heißt, sie wird von beiden Kriegsparteien als neutral anerkannt. Dadurch fehlt diesen Friedensverhandlungen im Grunde die entscheidende zweite Hälfte, nämlich die russische. Die brauchte es eben auch, aber die gibt es eben nicht, weil die Russen der Schweiz misstrauen, weil die Schweiz sich da hat hineinziehen lassen in den Wirtschaftskrieg gegen Russland. Das allerdings verdrängen sie in Bern. Trotzig wird da sozusagen ein Kriegszug, ein Feldzug gegen die Wirklichkeit geführt und man sagt, nein, wir sind immer noch neutral. Wir machen Friedensverhandlungen, Friedenskonferenzen. Und jetzt drängt man auf dieses Birkenstock-Resort, ein wunderbares Hotel-Resort. Natürlich nicht ganz günstig, sich dort touristisch und gastronomisch zu verköstigen und das zu genießen. Aber fantastisch gemacht von Katar letztlich. Die haben ja mit vielen, vielen Millionen diese einstige Glamour-Ruine wieder zu neuer Blüte gebracht. Wunderschön da über dem Vierwaldstättersee, auf dem Birkenstock, diesem sagenumwobenen Felsen, der ja auch touristisch pionierhaft erschlossen wurde, noch im 19. Jahrhundert vom bedeutenden Schweizer Tourismus-Eroberern, könnte man sagen, von echten Pionieren, die das damals gemacht haben. Eine Familie Durrer war da unter anderem federführend. Sehr, sehr beeindruckend, dieser Birkenstock, wirklich eine absolute Oase und natürlich eigentlich prädestiniert für solche Konferenzen, die gab es früher auch, aber eben dieser Friedensfarce, dieser Friedenskonferenzfarce haftet eben der Ruch des Erzwungenen, des Herbeigewirkten, des Herbeigehebelten, ja letztlich der Lebenslüge an und das ist hier das ganz große Problem und man wird auch den Eindruck nicht los, dass hier ein Fegefeuer der Eitelkeiten tobt, dass Politiker sich nach vorne drängen wollen, dass es nicht um die Sache geht, sondern ums Image, ums Ansehen, um das ganze Brimborium, um das Theater, um den Zirkus. Und das ist eben genau das, was nicht der Fall sein sollte. Die schweizerische Diplomatie ist eben nicht eine Diplomatie des Scheinwerferlichts und des roten Teppichs, sondern die Schweizer Friedensdiplomatie sollte eine stille Diplomatie sein, eine Diplomatie auf Samtpfoten, sozusagen im grauen Anzug mit dem Aktenköfferchen durch die Hintertüre, um da nicht in aller Weltöffentlichkeit sozusagen eine Oscar-bühnenreife Weltinszenierung. Ich habe auch etwas gestutzt, als ich heute Morgen gelesen habe, einen Bericht über den neuen Hoteldirektor Chris Franzen, dem ich allerdings gratuliere zu diesem tollen Job, den er hat. Aber er sagt, ja, der Birkenstock müsse nun weltbekannt werden für den Frieden. Also diese Friedenskonferenz dient sozusagen auch noch als Hotel-Promotion. Und da man ja Gerüchte gehört hat, dass die Katarer das ganze Resort für 1,5 Milliarden Franken auch verkaufen möchten, das sind Gerüchte, die da herumgeistern in der Innerschweiz, ja, dann hat man das Gefühl, dass auch hier irgendetwas Erzwungenes, etwas Herbeigehebeltes mitschwingt. Also eine unglückselige Sache, aber sehr, sehr interessant und auch eben verräterisch in Bezug auf die Neutralität. Und da lautet die Botschaft natürlich, oder kann sie nur lauten, die Schweiz möge zurückkehren zu ihrer immerwährenden bewaffneten und umfassenden Neutralität, die sowohl den militärischen wie auch den Wirtschafts- und den diplomatischen Krieg umfasst. Neutralität ist eine Frage der Glaubwürdigkeit. Und die Glaubwürdigkeit können Sie nicht nur gegenüber sich selber proklamieren, sondern die Glaubwürdigkeit muss auch immer wieder bestätigt, erkannt und auch als solche wahrgenommen werden von jenen, um die es letztlich geht, nämlich um die anderen. Das sind in diesem Fall die Russen und die Ukrainer. Und wenn Ihnen einfach Selenskyj, der Präsident der Ukraine, laufend auf die Schultern klopft, dann müsste man ja auch in Bern allmählich begreifen, müsste dort auch die Politiker gelegentlich das Gefühl beschleichen, dass vielleicht etwas nicht stimmen könnte, dass diese Neutralität eine ziemlich einseitige Sache ist, so wie man sie jetzt interpretiert. Aber dieses Birkenstock-Gewürge bringt das Ganze natürlich auch zur Anschauung. Und das sind immer auch die positiven Erscheinungen, dass man hofft, dass es die Leute merken. Die Zürcher KMU müssen keine Analyse zur Lohngleichheit durchführen. Das ist ja auch so ein unglaubliches bürokratisches Ungetüm, das da hochgezogen wurde. Ich habe noch die Abstimmungen im Nationalrat erlebt, wo man den Schweizer Firmen, auch den in der Schweiz ansässigen Konzernen, aufnötigen möchte, aufwendigste Analysen durchzuführen, ob da alle richtig entlohnt werden. Ich meine, das ist doch völlig verrückt in einer liberalen Gesellschaft. Da muss ich doch als Arbeitnehmer selber mich informieren, ob mich der Arbeitgeber über den Tisch zieht oder nicht. Diese permanente politische Bemutterung, dieser Fürsorgestaat, dieser Nanny-Staat, dieser Kinderkrippenstaat, der sich da ausbreitet mit zunehmend autoritärem Gehabe, auch in der Schweiz und gerade auch in der Wirtschaft. Und das ist Gift, meine Damen und Herren, für das Gewerbe. Das ist eben das Gegenteil von dem, was das Sechseläuter in Zürich letztlich verkörpert. Was wir heute haben, das ist eine Art, ja, Freiluftzoo mit Totalbemutterung und einer umfassenden Haustierfütterung letztlich aller Beteiligten auf Kosten der Allgemeinheit, letztlich auf Kosten der Wirtschaft natürlich, was immer mehr Geld beansprucht. Und dieser Staat wird immer teurer, immer fetter und immer umfassender mit seinen Zuständigkeiten. Das ist die falsche Entwicklung. Aber im Kanton Zürich haben sie zumindest, das ist ein Minimalerfolg, da etwas stoppen können. Dann am Mittwoch haben wir eine Diskussion in Bern im Bundeshaus, sehr wichtig. Da wird darüber entschieden, ob die Schweiz da mitmacht bei dieser Oligarchen-Taskforce, die bösen Oligarchen, diese Russen da, diese Milliardäre. Jeder Russe, der etwas Geld hat, ist unter Verdacht. Vor ein paar Jahren war sie natürlich hoch willkommen in der Schweiz, kommt in die Schweiz, man hat ihnen die Häuser nachgeworfen, man hat die Russen sozusagen umgarnt und umscharmt, aber plötzlich da, wenn sie in Brüssel den Schalter umlegen, hösseln da die entsprechenden Kreise in der Schweiz auch wieder in die Gegenrichtung. Ein unwürdiges Spektakel und die Politik natürlich diese vom Opportunismus immer wieder entsprechend gepeitschte und getriebene Branche, die Politik ist da natürlich zuvorderst dabei. Und jetzt diskutieren sie darüber, ob sie mitmachen sollen, die Schweiz bei der weltweiten Jagd nach Oligarchengelder, die Gutmenschenstreber, die jetzt da ganz nach vorne sich drängen wollen. Fürchterlich, was da abgeht, wie man sich hier sozusagen in Dienst nehmen will, dieser internationalen Konflikte und Fronten und natürlich auch wieder das Gegenteil dessen, was ein neutraler Staat machen sollte. Die Schweiz muss ihre Gesetze, ihre Rechtsordnung, ihre Eigentumsordnung verteidigen. Und wenn Sie einem Russen zum Beispiel vor 20 Jahren eine Aufenthaltsgenehmigung erteilt hat, zum Beispiel dessen Kinder hier in die Schule gegangen sind, haben hier gewohnt, man hat da willig und auch freudig die Steuergelder entgegengenommen, die pauschal besteuerten Millionensummen, die da zum Teil bezahlt wurden. Ja, dann hätte die Schweiz auch den Auftrag, diese Eigentumsordnung zu verteidigen gegenüber diesen Russen mit der Niederlassungsbewilligung in der Schweiz. Es sei denn, diese russischen Bürger würden gegen die schweizerische Rechtsordnung verstoßen. Das ist aber bei diesen Oligarchen nicht der Fall, bei vielen jedenfalls nicht. Bei den meisten nicht, gegen die auch die Schweiz Sanktionen ergriffen hat. Und da ist die Schweiz natürlich aus meiner Sicht auf dem Weg in einen Unrechtsstaat. Das darf man heute nicht mehr sagen, weil jeder, der irgendetwas halbwegs Positives über die Russen sagt, ist natürlich ein finsterer Putin-Versteher und hat ein Problem, ein moralisches Problem. Finden Sie nicht, dass es eine Katastrophe ist, hier den Angriffskrieg zu verteidigen? Das sind eben diese stumpfsinnigen Vorwürfe und Anschwärzungen und Anfeindungen, die dann jeweils aus Mangel an besseren Argumenten lanciert werden. Nein, es geht hier tatsächlich um die Verteidigung der schweizerischen Eigentumsordnung. Der schweizerischen Eigentumsordnung ist auch Teil unserer Unabhängigkeit und auch Teil unseres Wohlstands, dass die Schweiz einst ein weltweites Ansehen genossen hat als stabiler Eigentumsgarant, sozusagen als Gotthard-Massiv der Eigentumsgarantie. Und das wird mit Füßen getreten. Und hier kommen natürlich vor allem die Linken. Und ich meine die ideologischen Linken, diese Sumpfblüten des Wohlstands, immer dann sprießen, wenn man glaubt, es gehe einem gut, zu gut, wenn man den Kontakt zur Wirklichkeit verloren hat. Das ist hier das ganz große Problem. Die NATO eröffnet ein Verbindungsbüro in der Genfer Maison de la Paix. Ich meine, das ist ja auch schon fast wieder ein Dürrenmattstoff. Die NATO. Was hat die NATO alles an Kriegen verbrochen seit dem Zweiten Weltkrieg? Ich meine, das ist ja eine fast schon für sich genommen schwarzbuchreife Aufarbeitungsthematik. Was diese NATO alles gemacht hat, meine, wo die überall hineinmarschiert sind, ein riesen Chaos hinterlassen haben. Und jetzt gehen sie nach Genf in die Maison de la Paix. Die Maison de la Paix. Also das ist auch wieder von einer Offensichtlichkeit, dass es geradezu scherbelt. Da merkt jetzt auch der Hinterste und der Letzte, dass es nicht aufgeht. Aber das Traurige ist eben, dass diese Bestrebungen, wir haben dazu einen Artikel von Raphael Lutz auf Online, dass diese Bestrebungen natürlich Ausdruck sind einer zunehmenden Neutralitätsmüdigkeit in der Schweiz, diese Anlehnungs- und Anschmiegungsbedürfnisse der Politik gegenüber der NATO. Nun hat der Ex-Botschafter Thomas Greminger allerdings im Gespräch mit Raphael Lutz gesagt, man dürfe das nicht überinterpretieren. Ich glaube auch, man darf es nicht überinterpretieren. Am Schluss kommt es meistens besser heraus, als man ursprünglich befürchtet hat. Aber nur, weil man es gemerkt hat, dass es sonst eben schlimmer herausgekommen wäre. Und diese NATO-Annäherung sehe ich mit grosser Skepsis. Die NATO hat ihre Verdienste, die NATO hat auch ihre historische Berechtigung. Aber wie alles Menschengemachte ist die NATO Dekadenz und missbrauchsgefährdet, missbrauchsbedroht. Und das haben wir meines Erachtens in den letzten Jahren sehr oft gesehen. Und deshalb sollte die Schweiz auch hier die Kraft haben, meines Erachtens auf Distanz zu bleiben. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Jetzt dann gleich hier schwungvoll die internationale Ausgabe. Und ich freue mich, wenn Sie auch da dabei sind. Machen Sie es gut, einen wunderschönen Tag. Und ich kann Ihnen dann noch zahlreiche Überraschungen diese Woche präsentieren, auch im Bereich der Interviews. Wir haben noch sehr interessante und auch, ja, könnte durchaus sagen, kontroverse Gäste, die wir, das ist eben unser Markenzeichen, die wir eben auch reden lassen, damit man sich selber ein Bild machen kann. Vor allem von umstrittenen Persönlichkeiten, von Leuten, die in der allgemeinen Öffentlichkeit angefeindet werden. Dies in der Absicht, hier zum Abbau von Feindbildern zur besseren Verständigung beizutragen. Das ist das Motiv und das sollte meines Erachtens auch irgendwo die Zielrichtung sein, beziehungsweise das ist die Zielrichtung oder das, was ich im Moment als sehr wichtig erachte, gerade auch publizistisch, journalistisch, dass man hier vielleicht etwas, ja, das Packeis auflockern kann, dass man dazu beitragen kann, hier eine etwas Entgletscherung des allgemeinen Klimas herbeizuführen. Bis gleich.